Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Angela Gutzeit und herzlich willkommen beim Büchermarkt. Unsere Themen heute: Das Mädchen aus dem Hotel Metropol, Ludmila Petruschewskajas autobiografischer Erinnerungsroman über Krieg und Nachkrieg. Fremdheit, Hans-Jürgen Heinrichs essayistisches Werk über einen schillernden Begriff. Und zum Schluss wird uns meine Kollegin Tanja Lieske einen kurzen Einblick geben in den neuen Roman von Margaret Atwood, Die Zeuginnen. Das Buch ist begleitet von erheblichem Medienrummel, heute in vielen Ländern der Welt gleichzeitig erschienen. Beginnen wir mit der Grande Dame der russischen Literatur, mit Ludmila Petruschewskaja, Jahrgang 1938. Sie gilt mit ihren Theaterstücken als Klassikerin der russischen Dramatik, ist aber auch als Prosaautorin bekannt. In ihrem jüngsten Werk, Das Mädchen aus dem Hotel Metropol, schreibt die Autorin über ihre Kindheit und Jugend in der Sowjetunion. Uli Hufen stellt das Buch vor.
Eine Frau hasste ihre Nachbarin, mit der sie die Wohnung teilte. Es war einmal ein sehr dickes Mädchen, das nicht ins Taxi passte.
Das Buch besteht aus knapp 3 Dutzend kurzen Erzählungen und die Erzählungen beginnen fast alle mit eben solchen schaurig schönen, superpräzisen Sätzen. Was zählt, sind die Fakten und eine Sprache, der Ludmila Petruschewskaja jeden noch so leisen Anflug von Sentimentalität und Selbstmitleid ausgetrieben hat. Viele dieser Sätze handeln davon, dass es am elementarsten mangelt.
Eine Mutter brachte ihr Mädchen in ein Sanatorium für unterernährte Kinder und fuhr wieder weg. Ich musste irgendwo untergebracht werden, allein aus dem Grund, damit ich etwas lernte. Wie viele obdachlose Kinder ging auch ich tagsüber betteln.
Die Gründe für die Armut und Lebensgefahr, in der Ludmila Petruschewskaja aufwächst, sind schnell benannt. Sie ergeben sich beinahe schon automatisch aus ihrem Geburtsjahr. Petruschewskaja wird 1938 geboren, in eine Familie von Intellektuellen und Revolutionären. Sowjetische Elite, worauf schon der Umstand hindeutet, dass sie die ersten Lebensjahre im Hotel Metropol verbringt. Das Hotel befindet sich unweit des Kreml und wurde zu dieser Zeit von führenden Bolschewiki der zweiten Reihe bewohnt. Bloß waren eben die späten 30er Jahre eine Zeit, in der große Teile dieser sowjetischen Elite Terror und Repressionen zum Opfer fielen. Darunter viele alte Revolutionäre wie Petruschewskajas Urgroßvater Ilja Weger und seine Familie. Mehrere Familienmitglieder wurden verhaftet, kamen ins Lager oder wurden erschossen. Unter den entsetzlichen Entbehrungen, die der kurz darauf folgende Angriff der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion für fast alle Sowjetbürger mit sich brachte, litten Ausgestoßene wie die Familie von Ludmila Petruschewskaja doppelt und dreifach. Die Familie wurde zwar aus dem unmittelbar bedrohten Moskau nach Kuibyschew an der Wolga evakuiert, musste dort aber über viele Jahre buchstäblich ums Überleben kämpfen.
Im Sommer bat ich um Almosen. Ich bettelte nicht mit ausgestreckter Hand, sondern ging auf fremde Höfe, stellte mich irgendwo neben der Scheune hin und begann zu singen. Das waren Lieder wie »Auf der Lichtung hinter der Schule«, »Auf der Wiese voller Tau«, »Über die Brücken von Berlin«. Tangos mochte ich nicht. Die müde Sonne hasste ich geradezu abgrundtief. Das war ein ausgeleierter Schlager. Die Platte wurde jeden Abend im Strokowski-Garten gespielt. Zur Melodie der müden Sonne tanzten die Verwundeten aus den Lazaretten, verkauften die Dorfweiber am Parkeingang Blumensträuße, verlosch am Himmel langsam das Abendlicht und tauchte tatsächlich die müde Sonne in der Wolga unter.
Ludmila Petruschewskaja läuft dauernd von zu Hause weg, ernährt sich von Abfällen, prügelt sich leidenschaftlich gern, entgeht immer wieder mit Glück und Geschick nackter Gewalt und Lebensgefahr. Die entscheidende Stütze sind ihr von Kindesbeinen an Kunst und Literatur.
Als ich noch in Kuibyschew bei meinen Verwandten wohnte, im letzten Jahr der Evakuierung, versuchte meine Baba, mich im Zimmer zu halten, indem sie mir auf wunderbare Weise die klassische russische Literatur nacherzählte. Sie kannte viele Bücher auswendig. Mein Großvater Nikolai, ihr ehemaliger Mann, konnte als Professor für Linguistik 11 Sprachen. Und ich, ihr Enkelkind, ging noch nicht einmal zur Schule, weil ich keine Schuhe besaß.
Wie aus dem unterernährten Mädchen ohne formale Bildung erst eine erfolgreiche Journalistin und dann ganz langsam die weltberühmte Schriftstellerin, Dramatikerin und Sängerin Ludmila Petruschewskaja wird, das ist eine Geschichte, die ganz nebenbei auch zeigt, wie sehr sich die Sowjetunion und Russland von Jahrzehnt zu Jahrzehnt verändert haben. Ende der 40er Jahre kehrt Petruschewskaja nach Moskau zurück. Sie wird noch viele Jahre mit ihrer Mutter unter einem Tisch schlafen, während im selben Zimmer der von der Universität gefeuerte Großvater langsam wahnsinnig wird. Aber das Schlimmste ist vorbei. Erst der Krieg, dann der Hunger, irgendwann auch die ärgste Armut. Stalin stirbt und die Petruschewskaja wächst als Vertreterin der Tauwetter-Generation auf. Liberal, mutig, aufgeklärt, klassisch gebildet und weitgehend frei von Angst. Dass sie aus einer berühmten Moskauer intellektuellen Familie stammt, ist nun kein Keinsmal mehr, sondern gewiss ein Vorteil. Sie studiert Journalismus an der besten Universität des Landes, arbeitet beim Radio, verliebt sich. Und irgendwann beginnt sie, jene mittlerweile klassischen und in alle Weltsprachen übersetzten Erzählungen zu schreiben, in denen es nur so wimmelt von betrunkenen Ehemännern, Müttern, die ihre Kinder hassen, missratenen Söhnen und Töchtern, grausamen Schwiegereltern, verschollenen Verwandten und was die moderne Familienhölle eben noch so zu bieten hat. Doch immer dann, wenn die Finsternis in Petruschewskajas Erzählungen droht, Überhand zu nehmen, wird sie urplötzlich von einem gänzlich unerwarteten Akt der Liebe und Menschlichkeit erleuchtet. Oder eben von Kunst. Wer Das Mädchen aus dem Hotel Metropol liest, versteht nicht nur, woher Petruschewskaja diese Weltsicht genommen hat, sondern auch, woher die Kraft kommt, mit der diese erstaunliche Schriftstellerin schon in jungen Jahren beschloss, immer nur die Wahrheit zu schreiben. Koste es, was es wolle.
Uli Hufen, das Buch Das Mädchen aus dem Hotel Metropol, Roman einer Kindheit von Ludmila Petruschewskaja, ist in der Übersetzung aus dem Russischen von Antje Leetz im Schöffling Verlag erschienen. 256 Seiten, 24 Euro. Hans-Jürgen Heinrichs ist Ethnologe und Schriftsteller. Eines der Forschungsfelder, die der 1945 geborene Wissenschaftler Zeit seines Lebens beackert, ist das Thema Fremdheit. Ein Thema, das durch die Flüchtlingsbewegung in der Welt immens an Bedeutung gewonnen hat. Aber der Begriff hat viele verschiedene Facetten. Immer jedoch ist mit dem Fremden auch das eigene verbunden. Ulrich Rüdenauer stellt Hans-Jürgen Heinrichs Buch Fremdheit vor.
Die Rede von Fremdheit, von den Fremden und von Überfremdung wird von der populistischen Rechten, aber auch von Teilen der Linken dankend genutzt. Es ist ein wohlfeiles Instrument, eine nationale oder gar völkische Einheit zu schmieden, die sich gegen alle Andersdenkenden und Andersausschauenden wehrhaft aufstellen soll. Die zunehmende Entfremdung von einer weltoffenen Gesellschaft, die trotz grenzenloser Handelsströme in immer weiterer Ferne liegt, kommt darin zum Vorschein. Also könnte man sich Ilya Trojanow anschließen und sagen, Heinrichs neues Buch Fremdheit ist das Buch zur Stunde. Ein Buch der Stunde, aber ist es nur bedingt. Heinrichs jüngstes Werk ist eine Art ausgeschütteter Zettelkasten. Seine von verschiedenen Richtungen ausgehenden Annäherungen an das Thema sind essayistisch, literarisch, anekdotisch, wissenschaftlich. Durchaus programmatisch vermischen sich hier verschiedene Genres und Schreibstile. Denn für Heinrichs ist das Verstehen aufs Engste verknüpft mit dem Erzählen von Fremdheit. Nicht immer ganz frei von Eitelkeit wuchert er mit dem Pfund seiner in vielen Jahren gewonnenen Einsichten, seiner zahlreichen Begegnungen mit Ethnologen, Schriftstellern und Künstlern. Mit dem Thema des Buchs spielende Bilder, beigetragen von Rebecca Horn oder Anselm Kiefer, sind hier zudem abgedruckt. Weniger zur Illustration, sondern eher als Beispiele für andere Erfahrungsräume, was allerdings zum Teil einen leicht beliebigen Eindruck hinterlässt. Auch wenn Heinrichs eine breit gefächerte Bestimmung von Fremdheit anstrebt, erscheint einem der Erkenntnisgewinn zuweilen dünn, was auch an dem mitunter etwas hohen, bedeutungsschwangeren Ton liegt, in dem nicht selten Gemeinplätze ziemlich aufgeblasen wirken.
Zur Welt kommen heißt, sich einer unfassbaren Fremdheit ausgesetzt zu sehen. Das ist der Anfang. Und so geht es bis zum Ende des Lebens weiter. Das Urmuster aller Entscheidungen, die man fortan trifft, besteht darin, ob man der Fremdheit lustvoll oder aber feindlich begegnet, ob man ihr die Tore zum eigenen Inneren öffnet oder aber verschließt.
Dass die Lektüre dennoch empfehlenswert ist, liegt an einer gewissen Emphase, die dem Buch eigen ist. Heinrichs ist zutiefst überzeugt davon, dass es beim Thema Fremdheit nicht nur gegenwärtig um etwas geht, sondern dass es überhaupt eine zentrale Kategorie des Zusammenlebens ist, der Organisation des Sozialen, der Wahrnehmungsfähigkeit. Ausdrücklich spricht Heinrichs von einer Erzählung und von sich selbst als Erzähler. Das ermöglicht ihm, behende zwischen verschiedenen Ebenen hin und her zu springen. Seine Studie beschäftigt sich mit Fremdheitserfahrungen in der Liebe ebenso wie mit Rassismus. Sie erzählt Geschichten von Flucht und Ankunft und versucht zugleich theoretisch zu fassen, was mit uns geschieht, wenn wir uns mit Fremdheit auseinandersetzen. Von intimsten Verstörungen bis zu gesellschaftlichen Problemstellungen reicht das Untersuchungsfeld des Ethnopsychologen, der eben das Seelenleben mit in seine Beobachtung sozialer und historischer Verhaltensweisen einbezieht. Das Dasein stellt für Heinrichs schlechthin eine fortwährende Reibung am Fremden dar. Man könnte wertneutraler auch sagen, mit dem Nichtgleichen, der Differenz. Dieses Andere wird umkreist, angeglichen oder ausgegrenzt. Gleichgültig steht man ihm nie gegenüber. Dabei ändert sich allerdings im Laufe der Zeit oder situationsbedingt das Objekt, das man als fremd und bedrohlich wahrnimmt. Der Blick auf den Fremden sei immer kulturell und emotional begrenzt.
Jede Empfindung von Fremdartigkeit ist immer auch ein Konstrukt aus Projektionen und Zuschreibungen.
Einer der zentralen Aspekte im Denken Heinrichs besteht in einem selbstreferenziellen Motiv. Erst in der Auseinandersetzung mit dem und den Fremden werden wir uns über das eigene bewusst. Auch wir sind uns eigentlich fremd, was uns aber erst deutlich wird, wenn wir uns konfrontieren. Nur kommt es auf die Art der Konfrontation an. Ist diese geprägt von Abwehr und Feindschaft oder von Neugierde und Offenheit? Fremderkundung hat also immer auch mit Selbsterkundung zu tun. Fremdheit ist die Voraussetzung dafür, Erfahrungen und Begegnungen zu ermöglichen. Für die Vermittlung dieser Erfahrungen braucht es, so Heinrichs, eine andere Sprache. Geschichte und Geschichten müssen sich ergänzen. Und gerade Reporter, Schriftsteller und Ethnologen, die sich literarischer Formen bedienen, könnten durch ihr Schreiben die angsterzeugenden und politisch instrumentalisierten Zerrbilder des Fremden auflösen. Heinrichs fordert einen realistischen, empathischen, grenzenüberschreitenden Blick, wie man ihn etwa in den Büchern von Navid Kermani oder Gilles Kepel finde. Und wie er auch von einigen Gewährsmännern, die Heinrichs eigene Arbeit geprägt haben, in die Wissenschaft eingeführt wurde.
Victor Segalen, Michel Leiris und Hubert Fichte waren die drei Säulen einer neuen, unakademischen, einer literarischen Darstellung und Erforschung von Fremdheit im 20. Jahrhundert in Europa. Sie veränderten grundlegend die Arbeit des Übersetzens kultureller Tatsachen aus der erforschten Kultur in die Sprache der eigenen Kultur. Hier findet eine Initialzündung für die Erkenntnis statt, dass die Erkundung des Fremden letztlich in die Erarbeitung von Texten mündet.
Fremdheit bereitet deshalb Probleme, weil wir sie außerhalb unserer Lebenswelt verorten, es uns nicht gelingt, eine gedankliche Übertragungsleistung zu erbringen, um gesellschaftliche Konfliktsituationen in Geschichten zu verwandeln, die uns Konstruktionen bewusst machen könnten. In dieser Hinsicht ist Hans-Jürgen Heinrichs neues Buch eine Mahnung an alle, die es sich mit der Gegenüberstellung von wir und die zu einfach machen.
Ulrich Rüdenauer zu Hans-Jürgen Heinrichs Buch Fremdheit, Geschichten und Geschichte der großen Aufgabe unserer Gegenwart. Erschienen im Kunstmann Verlag, 246 Seiten, 22 Euro. Und nun sind wir bei der kanadischen Autorin Margaret Atwood und ihrem neuen Roman Die Zeuginnen. Punktgenau heute und nicht nur bei uns, sondern auch in vielen anderen Ländern der Welt auf dem Markt. Jetzt ist Tanja Lieske bei mir im Studio. Tanja Lieske, die fast 80-jährige Dame, und ihre Verlage, die machen einen ganz schönen Wirbel, oder?
Unbedingt. Margaret Atwood hat sich genau überlegt, mit wem sie im Vorfeld darüber spricht. Und natürlich, um sie herum läuft eine ganze Marketingmaschine. Es gab für uns Rezensenten eine Geheimhaltungsverpflichtung. Der deutsche Verlag musste alles mitmachen, was aus Kanada kam. Die Booker-Jury hat ja vorweggelesen, allerdings mit Manuskripte, die ein Wasserzeichen trugen, die nummeriert waren. Es erinnert so ein bisschen an eine geheime Notenpresse. Heute Abend soll es eine große Buchpremiere in London geben. Das alles wird dann live in etliche Kinos übertragen. Einen derartigen Hype, Frau Gutzeit, glaube ich, hat es seit Harry Potter nicht gegeben.
Der ist mir auch gerade eingefallen. Tanja Lieske, abgesehen von Marketingstrategien der Verlage, ja auch hierzulande, muss man sagen, Berlin Verlag, was befeuert denn die Spannung auf dieses Buch? Woher kommt diese hohe Erwartungshaltung?
Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass dieser Roman enorm bildmächtig ist. Margaret Atwood hat ein Bild geschaffen, nämlich diese berühmte Magd mit dem bodenlangen roten Kleid und mit dieser weißen Quäkerhaube. Ihr Report der Magd gilt ja als ein Kernstück der feministischen Literatur. Und wenn Sie jetzt nach Amerika schauen, wo Präsident Trump ja die Abtreibungsrechte für Frauen einschränken lassen will, wenn Sie sich anschauen, wie Frauen dann auf die Straße gehen, dann ziehen Sie genau diese Quäkerinnentracht, diese Tracht des Reports der Magd an. Das heißt, Die Literatur, das Bild, das Margaret Atwood geschaffen hat, hat sich in unserer Welt verdinglicht, ist Teil unserer Welt geworden. Und das wird zurzeit noch verstärkt durch die laufende Fernsehstaffel unter der Regie von Bruce Miller, die wiederum ganz eindrückliche Bilder für dieses Empire von Gilad gefunden hat.
Ich muss Sie ja loben. Ne? Sie haben am Wochenende die 570 Seiten gelesen, eine lose Blattsammlung, wie wir sie nennen, die Fahnen. Ist denn die große Erwartungshaltung an diesen Roman gerechtfertigt? Worum geht's da drin?
Also erstmal Dank für das Lob. Ich bin auch sehr stolz auf mich und ich meine ja, es hat sich in der Tat gelohnt. Wenn wir nochmal auf den Report der Markt zu sprechen kommen, der endet ja mit einem Cliffhanger. Die titelgebende Markt June wird in einem schwarzen Auto abgeführt und wir wissen nicht ganz genau, ist es die Staatssicherheit, die sogenannten Augen, die sie jetzt entführt haben oder hat sie Eingang gefunden in das Netzwerk der Resistance? Verschiedene Fernsehstaffeln haben dafür Antwort gefunden. Jetzt war es an Margaret Atwood, diese Geschichte weiterzuerzählen. Und Frau Gutzeit, das Offensichtlichste wäre es natürlich gewesen, ihrer Erzählstimme June wieder das Wort zu geben. Das hat sie aber nicht gemacht. Sie hat eine Antagonistin zur Erzählerin gemacht und sie hat zwei jugendliche Stimmen eingeführt. Und so entsteht ja ein Puzzle, ein Verwirrspiel, ein Rätselraten für uns, die Leser, die allerdings auch das Vergnügen haben, der Sache doch ziemlich schnell auf die Schliche zu kommen. Entstanden ist ein neues Genre im Rahmen ihrer dystopischen Erzählung, nämlich eine Art Krimi, ein Spannungsroman, ein Thriller sogar.
Das klingt ja manchmal bei Margaret Atwood alles ein bisschen, wenn man sich den Inhalt so anhört, trivial. Aber es hat durchaus auch einen politischen Hintergrund, dazu vielleicht ganz kurz, denn da in der Hinsicht ist sie absolut nicht unbeleckt.
Genau. Dieser Roman hat einen enormen politischen Resonanzraum. Er gibt nämlich Anschluss an Debatten unserer Zeit, an die Idee von erodierenden Demokratien, wie wir es vielleicht auch jetzt gerade in London sehen oder befürchten, an den Aufschwung theokratischer Systeme, an, das war ja eine sehr gewagte Vorhersage 1985, an Umweltkatastrophen, die unseren Lebensraum einschränken und in dieser Fortsetzung auch konkret an das Thema der Flüchtlingsströme. Also eine eminent politische Autorin.
Und das war das Vorgängerbuch eigentlich auch schon, ne? Kann man so sagen.
Genau, es sind beides sehr politische Romane, wobei das Interessante ist, dass sie eben immer auch wieder diesen Schlenker ins Triviale schafft. Margaret Atwood ist eine Autorin, die das Triviale nie gescheut hat. Sie beruft sich auf zwei große Bücher, auf die Bibel und auf Grimms Märchen und sie ist sehr belesen im 19. Jahrhundert. Sie liebt die Literatur des viktorianischen Zeitalters und zu all diesen Themen und Motiven, zu Abstammung, zu der Idee der Niederschrift, des Zeugnisablegens, der Geheimfächer, des Geheimnisses und des Versteckens findet sie zahlreiche Themen und Motive, die sich verschlingen. Also, es ist nicht nur trivial. Auch wir, die literarischen Spürhunde, kommen durchaus auf unsere Kosten.
Ja, dann macht es vielleicht ja auch die Spannung aus, kann man sagen, sozusagen den Unterhaltungswert. Würde sich jetzt meine Frage anschließen, beziehungsweise ist es auch die letzte, der Report der Markt gilt als Jahrhundertbuch. Gilt das auch für die Fortsetzung die Zeuginnen, so ist der Titel?
Ich würde sagen, entstanden ist ein sehr gutes Stück Margaret Atwood. Sie hat sich wieder mal als Spielemacherin, als Magistra Ludi erwiesen, aber auf eigenen Füßen stehen kann dieser zweite Band nicht.
Okay, danke Tanja Lieske. Eine ausführliche Besprechung des Romans Die Zeugin folgt als Buch der Woche am übernächsten Sonntag, am 22. September. Der Roman ist in der Übersetzung aus dem Amerikanischen von Monika Bark im Berlin Verlag erschienen. 576 Seiten, 25 Euro. Und jetzt der Endspurt und deshalb dies nur in Kürze. Heute wurde die Shortlist des Wilhelm-Raabe-Literaturpreises bekannt gegeben. Stifter sind die Stadt Braunschweig und der Deutschlandfunk. Drei Autorinnen und drei Autoren sind nominiert. Die da sind Norbert Gestrein, Judith Kucker, Theresia Mora, Norbert Scheuer, Sascha Stanisic, Jackie Tomei und David Wagner. Dem Gewinner winken 30.000 Euro. Die festliche Preisverleihung findet am 3. November im Braunschweiger Staatstheater statt. Und hier geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit Forschung aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Angela Gutzeit.